Moses und der Sündenbock aus der Reihe Botschafter der Versöhnung. Diese Predigtreihe fangen wir jetzt an und die führt uns auf Ostern hin. Wir haben ja jetzt die Passionszeit, die letzten Wochen vor Ostern und dann auch über Ostern hinaus. Und wir wollen uns verschiedene Geschichten aus der Bibel anschauen, in denen es um dieses Thema Versöhnung geht. Wie sieht das aus, wenn Versöhnung zwischen Menschen passiert? Wie sieht das aus, wenn Versöhnung zwischen Gott und Menschen passiert? Wie kommen wir dahin und wie können wir als Christen auch Botschafter der Versöhnung werden? Die Bibel sagt, Gott selbst war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Was genau heißt das? Und wie geht das? Wie macht er das? Warum müssen wir überhaupt mit Gott versöhnt werden? Und wie kann ich persönlich diese Versöhnung erleben? Dazu verschiedene Texte aus der Bibel, verschiedene Geschichten. Eigentlich haben wir letzte Woche auch schon da angeknüpft. Wir hatten letztes Mal diese Geschichte aus dem Johannesevangelium von Jesus und der Sünderin, die gesteinigt werden soll und wo dann plötzlich Vergebung passiert und ein neuer Anfang, weil Jesus Schuld vergibt, statt zu verurteilen. Und die Frage, die sich stellt, warum kann er das? Warum hat Jesus eigentlich Vollmacht, Sünden zu vergeben? Das ist eine der Fragen, die ihm schon ganz früh gestellt werden, als er auftritt und predigt und Sünden vergibt. Da gibt es Leute, die fragen, wer ist dieser, dass er Sünden vergibt? Und was hat das mit seinem Tod am Kreuz zu tun? Um das zu verstehen, wollen wir heute ein bisschen früher anfangen in der Geschichte. Einige hundert Jahre vor Jesus. Wir wollen ins Alte Testament hineinschauen. Weil viele Christen, die ich treffe, denken, dass Vergebung und Versöhnung etwas ist, was im Neuen Testament neu ist. Das ist sozusagen das, was Jesus gebracht hat. Die Botschaft von Jesus, es gibt Versöhnung, es gibt Vergebung. Und man hat so diesen Eindruck, dass im Alten Testament, in der Zeit des Alten Testaments, Gott ein ganz anderer war. Nämlich ein zorniger Gott, ein böser Gott, der nicht vergibt, sondern Sünde immer nur bestraft. Und jetzt kommt Jesus und sagt, liebe Leute, es war alles nicht so gemeint. Gott ist ganz anders, der ist gar nicht zornig, der straft auch keine Sünde. In Wirklichkeit macht dem Sünde gar nichts aus. Der ist ganz lieb und der drückt immer ein Auge zu, wenn du mal was falsch machst. Das ist so bei vielen Christen die Vorstellung. Da gibt es diesen komischen, bösen Gott im Alten Testament, der straft und dann plötzlich kommt die Botschaft von der Vergebung und der Versöhnung. Aber in Wirklichkeit ist es ganz anders. Gott ist nicht heute so und morgen anders. Er ist zuverlässig, er ist beständig, er ist immer derselbe. Und deshalb ist er auch im Neuen Testament derselbe wie im Alten Testament. Im Alten und im Neuen Testament ist er ein Gott, der Sünde ernst nimmt. Im Alten und im Neuen Testament ist Gott zornig über das Unrecht in der Welt. Was wäre es auch für ein Gott, wenn er tatenlos und unberührt zusehen würde, wie so viel Unrecht in unserer Welt passiert an so vielen Stellen. Nein, Gott ist zornig darüber, weil er diese Welt so lieb hat. Aber im Alten wie im Neuen Testament ist die Vergebung größer als die Sünde. Das ist eine Botschaft, die nicht neu ist bei Jesus, sondern im Alten Testament im Kern schon anfängt. Das kann man bei dem Text sehen, um den es heute geht. Es ist nämlich 3. Mose, Kapitel 16. 3. Mose, Kapitel 16, das ist deswegen interessant, weil es die Mitte ist von den 5 Büchern Mose. Die 5 Bücher Mose haben ja im Alten Testament eine besondere Rolle. Also in der jüdischen Tradition nennt man sie die Torah. Also die ersten 5 Bücher, das ist eigentlich so der Hauptteil des Alten Testamentes. Und das sind 5 Bücher, also kann man sich vorstellen, es gibt ein mittleres Buch. Das ist das dritte, das ist schon mal das mittlere Buch. Und wenn man dann guckt, wie dieses Buch aufgebaut ist, da gibt es eine bestimmte Struktur und genau in der Mitte dieses Buches, also in der Mitte der Tora, finden wir das Kapitel 16, um das es heute geht. Das sind die Vorschriften für einen Feiertag, für den wichtigsten Feiertag im Jahreskalender des Alten Testamentes, den wichtigsten Feiertag im Jahreskalender des Judentums bis heute, den wichtigsten Kalender in Israel Manche von euch wissen das. Meine Frau und ich, wir haben da einige Jahre gelebt und gearbeitet im Haus des Christustreff dort und haben das immer wieder erlebt, wie das ganze Jahr so verschiedene Feste hat und verschiedene Stimmungen, so ein bisschen wie bei uns auch, Ostern, Weihnachten, Pfingsten und so, nur dass es da andere Feste sind. Und dann gab es immer so einen Höhepunkt des Jahres im Herbst, September, Oktober, wo man merkte, irgendwas passiert, das liegt in der Luft, eine Atmosphäre. Die Leute werden plötzlich nachdenklicher, ernsthafter. Es gibt so einen ganzen Monat der Vorbereitung, so ein bisschen ähnlich wie jetzt bei uns die Passionszeit, wo man anfängt nachzudenken über sein Leben und zu gucken, was läuft eigentlich gut, was läuft schlecht, wem habe ich etwas angetan, wo bin ich jemand etwas schuldig geblieben. Und am Ende dieses Monats steuert dann alles hin auf diesen großen Tag der Versöhnung. Und das ist der wichtigste Tag im Kalender. Er wird mit Fasten begangen und unter anderem ist es der einzige Tag im Jahr, der komplett autofrei ist. Es ist wirklich so, da geht man auf die Straße und da fährt kein Auto. Da spielen die Kinder und machen alles Mögliche, aber es fährt kein Auto auf der Straße. Die Leute laufen in weißen Kleidern herum und das ist der wichtigste Tag. Es ist nicht das Passafest, es ist auch ein wichtiges Fest, da geht es um die Befreiung des Volkes. Es ist auch nicht das Pfingstfest, wo es um das Geschenk des Gesetzes Gottes geht, sondern es ist der Tag der Versöhnung, wo es um die Vergebung der Schuld geht. Und schon daran sehen wir, dass das Hauptthema ist, schon im Alten Testament. Und ich lese mal ein paar dieser Anweisungen vor, aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 16. Das ist ein langes Kapitel. Wenn ihr Lust habt, lest es mal zu Hause. Es ist sehr detailliert, sehr ausführlich und manchmal etwas kompliziert zu lesen. Deswegen habe ich eine sehr geraffte Version, aber das ist alles Originaltext. Gott sprach zu Mose: Sage deinem Bruder Aaron, dass er an dem festgelegten Tag das Allerheiligste im heiligen Zelt betreten und sich dort vor die Deckplatte der Bundeslade stellen soll. Kurze Erklärung, Aaron, Mose war der das Volk Israel aus Ägypten hinausgeführt hat. Aaron war sein Bruder und der war der oberste Priester, der hohe Priester damals im Volk. Und dann gab es diese Hütte, das heilige Zelt, war so eine Art Vorläufer des Tempels. Dort hat man Gottesdienst gefeiert und in diesem heiligen Zelt stand die Bundeslade. Also das war so ein Gerät, so ein Kasten, wo die 10 Gebote drin waren. Und der hatte eine Deckplatte aus Gold. Über diese Deckplatte ist hier die Rede. Da soll sich also der Aaron davor stellen. Erst bringt er dort ein Sündopfer für sich selbst und für seine Familie dar. Und dann führt er 2 Ziegenböcke an den Eingang des heiligen Zeltes in meine Gegenwart. Durch das Los wird entschieden, welcher der beiden für mich, den Herrn, und welcher für Azazel bestimmt ist. Wer Azazel ist, weiß man nicht genau. Er hat irgendwas mit der Wüste zu tun, aber das bleibt auch dann im Weiteren unklar. Aber jedenfalls 2 Ziegenböcke, einer für den Herrn, einer für Azazel. Den Ziegenbock, der mir gehört, bringt Aaron als Sündopfer dar. Der andere Bock, der durch das Los dem Azazel zugefallen ist, der wird zum Heiligtum gebracht. Aaron legt die Hände auf seinen Kopf und bekennt alle Vergehen und alle Schuld des Volkes. So lädt er die Sünden der Israeliten auf den Kopf des Ziegenbocks und lässt ihn dann durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, in die Wüste treiben. Der Ziegenbock trägt so alle Schuld mit sich hinaus in die Wüste. Aaron geht nun wieder ins heilige Zelt, zieht seine Leinengewänder aus, in denen er das Heiligtum betrat, und lässt sie dort zurück. Er wäscht sich, zieht die Amtskleidung des Hohepriesters an, geht hinaus und bringt das Brandopfer für sich und für das Volk dar. So wird ganz Israel wieder mit mir, dem Herrn, versöhnt. Und diese Ordnung soll bei euch für alle Zeiten gelten. Einmal im Jahr sollen alle Israeliten von ihren Sünden befreit werden. Und Aaron führte alles so aus, wie der Herr es Mose befohlen hatte. Ich weiß nicht, ob ihr schon beim Zuhören so ein bisschen euch vorstellen konntet, was da passiert. Was passiert also hier? Hier wird in sichtbarer und greifbarer Form, in dramatischer Form inszeniert, wie Gott mit unserer Schuld umgeht. Der Priester bringt 2 Böcke herbei und stellt sie vor das heilige Zelt. Einer davon wird geschlachtet und sein Blut wird über diese Deckplatte von der Bundeslade gespritzt. Das klingt eklig, ist es auch. Wir waren auch mal dabei bei so einem Passafest. Da fließt viel Blut und das ist eklig und ich glaube, das ist auch ganz bewusst so. Denn es zeigt, wie eklig das ist mit der Sünde und der Schuld. Und dass es nicht einfach nur eine Spielerei ist oder eine Bagatelle, sondern es ist eine ganz krasse Verdeutlichung der Ernsthaftigkeit von Sünde. Dass Sünde Folgen hat, die wehtun, dass jemand unter Sünde leidet, dass Blut vergossen wird. Und auch wenn wir das damals eklig finden und denken, na, das ist ja eine komische Zeit, wenn wir in unsere Zeit gucken, dann merken wir, dass genauso viel Blut vergossen wird wegen der Sünde der Menschen. An vielen, vielen Stellen der Welt, wo Menschen verfolgt werden für ihren Glauben, wo Menschen umgebracht werden für Geld, für Diamanten, für Öl, wo Blut fließt wegen des Stolzes von Menschen, wegen der Ehre von Menschen, aus Liebe, aus Abhängigkeit, warum auch immer. Und auch da, wo kein Blut fließt, da ist der Schmerz manchmal genauso groß, wenn wir schuldig sind. Denn die Wunden in der Seele tun manchmal genauso weh wie die Wunden am Körper. Wir tun das also alles ganz gerne als ein altes archaisches Ritual einer anderen Zeit ab. Aber wenn wir ehrlich sind, ist unsere Zeit genauso blutig. Sünde verletzt, sie tut uns und anderen weh. Und am Ende, und das ist das Fazit der Bibel, am Ende bringt die Sünde den Tod. Und das wird hier durch den einen dieser beiden Böcke deutlich. Und dann gibt es aber noch diesen anderen Bock, den zweiten. Der sagt etwas anderes. Nämlich, Sünde soll uns nicht endlos belasten können. Der Priester legt ihm die Hände auf und dann wird die ganze Schuld des Volkes symbolisch auf diesen Ziegenbock gelegt und dann wird er in die Wüste verjagt. Zu Azazel und man weiß noch nicht mal, wer das ist. Das ist auch völlig egal, weil die Schuld ist weg. Weg heißt weg. Die Schuld ist beseitigt. Einmal im Jahr wird die Schuld des Volkes beseitigt. Sie ist nicht mehr Teil unseres Lebens. Sie ist nicht mehr vorhanden. Sie wird aus unserem Leben verbannt. Der Priester geht zurück ins Heiligtum. Er zieht seine alten Kleider aus und er zieht neue Kleider an. Er kommt aus dem Zelt heraus. Ein neuer Anfang ist möglich. Er verkündet die Vergebung Gottes. Deswegen zieht man weiße Kleider an und freut sich. Aber es ist keine Freude, keine ausgelassene Freude, wie zum Beispiel am Karneval oder Purimfest, wo man einfach nur happy ist, sondern es ist eine tiefe, dankbare Freude, eine ernsthafte Freude, weil man weiß, dass man entronnen ist. So wie man sich vielleicht freut, wenn man bei einem Unfall gerade noch davongekommen ist. Und man weiß, es war ernst, aber jetzt geht es neu los. Und mit diesen zwei Sündenböcken am Versöhnungstag macht Gott jedes Jahr immer wieder in seinem Volk deutlich, wie es mit der Sünde ist. Und das Erste, was man sieht, ist, Sünde ist ein ernsthaftes Problem. Keine Spielerei oder Bagatelle. Deswegen stirbt der eine Bock. Und das Zweite, Sünde kann vergeben werden und beseitigt werden. Ein Neuanfang ist möglich. Deswegen wird der andere Bock in die Wüste gejagt. So schafft Gott die Versöhnung zwischen sich und seinem Volk. Und dann passiert etwas, nämlich dass dieses Bild, was Jahr für Jahr im Tempel sich abspielte, im Neuen Testament plötzlich ein Bild ist, das auf Jesus übertragen wird, das Jesus auf sich selbst überträgt. Bei seinem letzten Abendessen sagt er, ich gebe mein Leben zur Vergebung für die vielen, so wie das jedes Jahr am großen Versöhnungstag passiert. Ich gebe mein Leben für die Vergebung der vielen. Was meint er damit? Ich glaube, dass viele Christen diese Worte von Jesus ein bisschen missverstehen und dass sie auch das Bild vom Sündenbock missverstehen, das ja aus diesem Kapitel der Bibel kommt. Sie stellen sich das so ein bisschen vor, wenn wir Sündenbock hören, dann denken wir ja so an so einen armen, unbeteiligten Dritten, der nichts dafür kann, aber die ganze Hauer abkriegt. Ja? Und so stellt man sich das dann auch bei Gott vor. Also oben auf dem Thron, auf dem Richterstuhl, da sitzt Gott, der ist so ein unbarmherziger Richter. Und er sagt, da gibt es Schuld, ich will Blut sehen. Ja? Köpfe müssen rollen. Ja? Das ist ja schon schlimm genug, also er fordert Blut. Ne? Aber dann denkt man, ja, ne, jetzt müssen aber nicht wir dran glauben, sondern da kommt jetzt Jesus, der arme Unschuldige. Und Gott sagt, dann nehmen wir doch den. Ja? Stirbt einfach ein anderer für die Sünden. Da denkt man sich als normaler Mensch, ja, das ist ja noch ungerechter. Ja? Und das Dritte ist auch noch, es ist nicht irgendein Dritter, Unbeteiligter, sondern es ist ausgerechnet auch noch Gottes eigener Sohn. Und viele Leute fragen zu Recht, ist das nicht ein bisschen brutal, ist das nicht ein bisschen schwer nachvollziehbar? Was ist das für ein Gott? Und ich habe mir mal überlegt, wie man das erklären kann, was da eigentlich passiert. Weil ich glaube, es ist ein bisschen schräge Vorstellung von Gott. Ich möchte das anhand von einem Bild mal tun. Die Frage, wie ist das eigentlich mit der Schuld? Ich habe zwei Freiwillige vorher gefragt, der Joe und der Jonathan. Könnte ich auch beide Joe nennen? Nee, also Johannes und Jonathan sind jetzt mal hier meine beiden Mitarbeiter. Und die werden euch das jetzt mal ein bisschen vorstellen. Also die beiden sind eigentlich gute Freunde. Sie haben sich total lieb und immer wenn sie sich treffen, dann freuen sie sich total. Ja. Jetzt passiert es aber eines Tages. Keiner weiß, wie es passiert ist. Irgendjemand hat ein falsches Wort gesagt. Jemand hat es missverstanden. Es war verletzter Stolz im Spiel, Misstrauen und enttäuschte Erwartungen, was auch immer. Irgendwie haben sich die beiden gestritten und plötzlich ist da dieser Müll zwischen ihnen. Das ist jetzt irgendwie die Schuld, die da in ihrer Beziehung ist. Und wie man schon sieht, hält sie das so ein bisschen auseinander. Und diese Schuld trennt. Die steht zwischen ihnen. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Die beiden kommen nicht mehr zusammen. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Möglich ist Folgendes. Die erste Möglichkeit wäre, man könnte die Schuld einfach ignorieren. Aber das Dumme ist, es ist ja doch da. Und wenn wir die Augen zumachen und denken, es wäre nicht da, dann werden wir immer wieder drüber stolpern. Wir denken, wir können unsere Beziehung so weiterpflegen. Wir tun einfach mal so, als wäre nichts gewesen. Wir ignorieren das und merken, wir fallen damit immer wieder auf die Nase. Vielleicht habt ihr das selber schon erlebt in euren Beziehungen. Wenn man Schuld ignoriert, dann holt sie einen immer wieder ein. Zweite Möglichkeit. Man könnte versuchen, die Schuld zu verstecken. Vielleicht merkt es ja keiner. Ich tue mal so, als wäre sie gar nicht da und vielleicht sieht es ja der andere nicht. Jetzt treffen sich die beiden wieder, alles ist gut. Aber irgendwie ist das ein bisschen schwierig, sich jetzt noch um den Hals zu fallen, weil man irgendwie bewegungsbehindert ist. Ja? Man ist so damit beschäftigt, seine Schuld zu verstecken hinter seinem Rücken, dass man die Hände nicht mehr frei hat, um auf den anderen zuzugehen. Das ist das Problem. Versteckte Schuld hält mich innerlich gefangen, hält mich bewegungsunfähig und letztlich auch beziehungsunfähig. Die dritte Möglichkeit, man könnte versuchen, einfach dem anderen die Schuld aufzuladen. Ja? Man könnte sagen, du bist alles schuld. Du hast alles falsch gemacht. Du warst schon immer so. Du, wärst du nicht so dumm gewesen, hättest du mich nicht so schräg angeguckt, dann wäre das alles gar nicht passiert. Ich konnte gar nicht anders. Du hast dumm geguckt, ich musste dir einen auf die Nase hauen. Und wir merken, wir denken zwar selber, ich werde meine Schuld los, aber wir laden sie dem anderen auf und letztlich kann er sie auch nicht tragen und vielleicht bricht er drunter zusammen. Naja, die letzte Möglichkeit, vielleicht bist du auch eher so der Typ, der am ehesten die Schuld bei sich selbst sucht und sich sagt, ich bin ja so ein Ochse. Kein Wunder, dass mich keiner mag. Ich bin mal wieder schuld. Ich habe mal wieder alles falsch gemacht. Ich bin der Esel. An mir ist nichts liebenswert. Ich mache immer alles falsch. Ich habe es auch nicht anders verdient. Du lädst dir selber die Schuld auf und am Ende brichst du selber drunter zusammen. Und wie ihr gesehen habt, sind das alles letztlich Strategien, die nicht weiterhelfen. Sie führen nicht zu einer echten Versöhnung. Man kommt nicht voran, die Beziehung kommt nicht wieder ins Reine. Was ist stattdessen nötig, damit Versöhnung wirklich passieren kann? Ich habe euch vier Grundgedanken aufgeschrieben, beziehungsweise vier Schritte, von denen ich glaube, dass sie in so einer Situation nötig sind, damit Schuld wirklich bereinigt wird und damit Versöhnung wirklich passieren kann. Der erste Schritt wäre der folgende. Die Schuld anerkennen. Die Schuld anerkennen. Nicht ignorieren, nicht verstecken, sondern sagen, ja, da ist etwas schiefgelaufen. Jemand ist schuldig geworden. Der zweite Schritt. Den Schmerz ernst nehmen. Nicht herunterspielen oder wegerklären. Man kann das ja auch so versuchen und zu sagen, ja, du bist zwar schuld oder ich bin zwar schuld, aber weißt du was, das macht mir eigentlich gar nichts. Das verletzt mich nicht, das kann mir gar nichts anhaben, das ist gar nicht so schlimm. Letztlich ist das auch ein Verlust an Beziehung. Wenn ich dem anderen signalisiere, was du mir antust, das macht mir eigentlich gar nichts aus. Das ist mir eigentlich ganz egal. Das heißt nämlich unterm Strich eigentlich liegt mir auch gar nichts an dir. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig für Versöhnung, dass man auch bereit ist, die Verletzung und den Schmerz ernst zu nehmen, der da ist. Und zu sagen, ja, und das hat mir wehgetan. Ja, und das macht mir was aus. Ich kann da nicht einfach drüber hinwegsehen. Der dritte Schritt. Nicht zurückfordern. Nicht zurückfordern oder zurückzahlen. So nach dem Motto, du bist ja genauso schlimm. Du hast auch alles falsch gemacht. Und so weiter. Sieh dich doch mal an. Oder mit gleicher Münze zurückzahlen. sondern zu sagen, ja, du bist schuldig an mir geworden, ich bin schuldig an dir geworden, ja, es macht mir was aus, aber ich fordere das nicht von dir zurück. Ich mache dich nicht dafür verantwortlich. Und das ist der vierte Schritt. Bereit sein, die Folgen zu tragen. Jemand muss die Folgen tragen. Und das, glaube ich, muss man auch einsehen. Man kann nicht ohne die Folgen leben. Man kann nicht so tun, als gäbe es keine Folgen. Jemand muss die Folgen tragen. Und das ist die spannende Frage in dieser Geschichte. Wer ist denn dazu in der Lage? Wenn ich dem anderen die ganze Schuld auflade, dann bricht er drunter zusammen. Wenn ich die ganze Schuld auf mich nehme, breche ich drunter zusammen. Aber ich kann auch nicht die Augen verschließen vor den Folgen. Und deswegen kann Versöhnung letztlich nur passieren, wenn jemand bereit ist, die Folgen zu tragen, auch dann, wenn es etwas kostet und wenn es weh tut. Und jetzt kannst du ja mal überlegen, wo du in gestörten Beziehungen lebst zu anderen Menschen, vielleicht auch zu Gott, und an welcher Stelle du vielleicht stehst. Bist du jemand, der Schuld gerne verdrängt und ignoriert, der vielleicht gar nicht eingesteht, dass er schuldig geworden ist oder dass jemand anders an dir schuldig geworden ist, dann ist vielleicht heute ein Moment, das mal offen zu legen. Wir haben gleich ein Angebot für Gebet hier vorne, wo du Schuld einfach beim Namen nennen kannst und offenlegen kannst. Eigene Schuld oder auch Schuld, wo andere schuldig geworden sind an dir. Das zunächst mal beim Namen zu nennen. Vielleicht bist du auch jemand, der dann eher dazu neigt, das runterzuspielen und zu sagen, ach, das macht mir ja gar nichts. Nur die Harten kommen in den Garten, ich kann darüber hinwegsehen, ich kann damit umgehen, ich halte durch, ich bin stark. Dann ist vielleicht heute im Gebet mal eine Gelegenheit, Schwäche zu zeigen und deine Verletzung vor Gott zu bringen und um Heilung zu beten, um innere Heilung da, wo du verletzt worden bist und dich verletzt fühlst, wo du den Schmerz empfindest von deiner eigenen Sünde oder der Schuld anderer. Oder du bist an dem dritten Punkt, dass du jemand bist, der vielleicht nicht vergeben kann, sondern Rache sucht, gerne zurückzahlen möchte, gerne die Schuld bei anderen sucht und mit dem Finger auf andere zeigt, dann ist vielleicht heute der Ort, dass du Gott bittest, dass er dich befähigt zum Vergeben, dass er dich frei macht von diesem Druck, anderen etwas nachtragen zu müssen. Oder den vierten Punkt, zu fragen, wer kann denn eigentlich diese Schuld tragen? Vielleicht sagst du selber, ich kann damit nicht mehr leben, ich kann das nicht tragen. Ich möchte es aber auch niemand anders auflegen. Und dann ist da vorne im Altar vielleicht der richtige Ort, denn da vorne ist ein großes Bild vom Kreuz, von Jesus. Und ich glaube, dass genau das ist, was Jesus am Kreuz getan hat. Wenn wir uns diese vier Schritte anschauen, dann ist das genau das, was das Kreuz uns zu sagen hat. Nämlich erstens, Gott hat die Schuld ernst genommen und beim Namen genannt. Das zweite, er hat den Schmerz getragen. Er hat unsere Schuld nicht leicht genommen, sondern er hat darunter gelitten bis zum Tod. Es hat ihm etwas ausgemacht. Und er war bereit, diesen Schmerz zu tragen. Und das dritte, dennoch hat er nicht zurückgezahlt, sondern er hat gesagt, diese Schuld, die werde ich nicht euch anlasten, sondern ich nehme die auf mich. Bei mir kannst du alles abladen. Auch wenn es für ihn den Tod bedeutet hat. Und das vierte war, er war bereit, die Folgen zu tragen. Er war bereit, bis in den Tod zu gehen. Als Folge der Schuld und der Sünde. Damit sie ein für alle Mal bereinigt ist. Das ist das, was Jesus am Kreuz getan hat. Er hat sich selbst zum Sündenbock gemacht. Genau das, was Gott mit seinem Volk Jahr für Jahr für Jahr für Jahr eingeübt hat. Und ich persönlich glaube, dass Gott dieses Fest überhaupt nur deswegen eingerichtet hat, um sein Volk vorzubereiten auf diesen Moment, wenn Jesus dieser Sündenbock wurde. Ich habe das eben schon gesagt, viele Christen verstehen das falsch. Die stellen sich Gott so unbeteiligt im Himmel vor. Gucken wir mal, wo ein Sündenbock ist. Ach, Jesus, nehmen wir doch den. Aber das ist ja nicht das, was die Bibel sagt, sondern die Bibel sagt ja, Gott selbst war in Jesus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Das heißt, Gott ist nicht der Richter, der irgendwo oben im Himmel sitzt, unbeteiligt und einen Unschuldigen verurteilt. Ist nicht der Richter, der sagt, es müssen Köpfe rollen, es muss Blut fließen, bis ich zufrieden bin, sondern Er ist selbst der Geschädigte. Er ist selbst der, dem wir mit unserer Sünde und Schuld wehgetan haben. Er ist der, dem wir zuallererst einmal den Müllsack aufgeladen haben. Wir haben den Müll eingefüllt und dann haben wir ihm den Sack aufgeladen und haben gesagt, du bist schuld an meiner Misere. Wie kannst du das alles zulassen? Und Gott hätte das machen können, er hätte den einfach zurückschieben können, den Ball, zu uns. Wir sagen können, trag das mal schön selber. Wir wären daran zerbrochen. Wir wären daran zerbrochen, wenn Gott uns das zurückgeschoben hätte. Und stattdessen hat er gesagt, gib das mir. Ich trage das, aber er ist auch daran zerbrochen. Er hat sein Leben gegeben, aber seine Liebe war stärker als der Tod. Das ist die Botschaft der Auferstehung an Ostern. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das verstehen. Gott ist nicht der unbeteiligte Richter, der einen Schuldspruch über einen Unschuldigen spricht, sondern er ist selbst der Geschädigte, der hineinkommt und die Schuld bereit ist zu tragen. Das ist so im Bild gesprochen wie der Hauseigentümer, in dessen Haus wir eingebrochen sind und den wir beraubt haben. Und der dann sagt, ich fordere das nicht zurück. Oder der Unfallgegner, den wir mit unserem Auto angefahren haben, der mit uns vor Gericht steht und sagt, ich fordere keinen Schadensersatz von dir. Oder der betrogene Ehepartner, der so sehr liebt, dass er doch bereit ist zu vergeben, obwohl der Schmerz groß ist und auch bleibt. Diese Liebe Gottes, die alles trägt und alles überwindet, das ist der rote Faden, der die Bibel durchzieht. Wir finden ihn schon ganz am Anfang, in der Mitte der Tora, als Hauptmotiv in diesem Kapitel, das vom großen Versöhnungstag redet. Wir finden ihn dann auch in der Mitte des Neuen Testamentes, zum Beispiel im Römerbrief, im dritten Kapitel, wo Paulus sagt, Gott hat Jesus für uns zu einem großen Versöhnungstag gemacht, zu dieser Deckplatte, die damals im Tempel war, wo das Blut drauf gespritzt wurde. Das ist, was Jesus für uns getan hat. Es gibt ein altes jüdisches Gleichnis, das das gut zusammenfasst. Es ist ein Gleichnis ganz ähnlich wie die Jesus erzählt hat. Von einem König, der einen Schuldner hatte. Ein Mann hatte Schulden beim König, 10.000 Talente, und er konnte sie nicht zurückzahlen. Und der König ließ ihn rufen und sagte, zahl deine Schuld. Und der Mann sagte, kann nicht. Dann ließ der König ihn wieder gehen. Und er rief ihn später wieder zum zweiten Mal und sagte, bezahl deine Schulden. Aber er konnte nicht. Und dann kam er noch ein drittes Mal. Und er konnte wieder nicht bezahlen. Was also tat der König? In der Nacht, als ihn keiner sah, verkleidete er sich und ging hinunter in die Stadt, wo die Leute wohnten. Und er ging zu dem Haus des Schuldners und warf ihm heimlich einen Sack mit Gold durchs Fenster. Da ging er wieder zurück in seinen Palast. Am nächsten Morgen wacht der Mann auf und findet das Gold, freut sich, geht zum König und bezahlt seine Schuld. Und so, sagt dieses Gleichnis, bekam der König, was ihm zustand, und der Mann fand die Freiheit von seiner Schuld. Ich glaube, das ist das, was Jesus über sich selbst gesagt hat. Und das ist das Angebot, was dir gilt.